Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt kurz beten. Das mache ich eigentlich eher selten, aber ich glaube, bei diesem Text ist es einfach notwendig. Der Text heute ist, glaube ich, einer der herausforderndsten Texte, über die ich je gepredigt habe. Wir haben ihn eben in der Lesung schon gehört und deshalb lade ich euch einfach ein, selber kurz still zu werden. Und möchte ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Herr, ich bitte, dass du mit dieser Predigt Menschen näher zu dir bringst. Lass die Menschen die Botschaft hören, die für sie persönlich bestimmt ist. Danke, dass du ein guter Gott bist, der alles für uns aufgegeben hat, der uns liebt und rettet. Heiliger Geist, sprich du in die Herzen der Menschen und stärke unseren Glauben. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was soll ich sagen? Dieser Text ist eine Zumutung für den Leser, für den Hörer und ganz besonders für den Prediger. Bei dieser Geschichte wird das eigene Gottesbild sehr herausgefordert. Zumindest ging es mir so in der Vorbereitung. Mich würde ehrlich gesagt einfach mal interessieren, jetzt, ihr habt den Text kurz gehört, vielleicht, wer mutig ist, per Handzeichen. Wer von euch tut sich mit dieser Geschichte auch schwer? Vielleicht einfach ganz kurz ein Handzeichen. Das ist super, ich freue mich, dass ich da nicht alleine damit bin. Bevor ich jetzt gleich den Text näher anschaue, heute Vormittag hatten wir nach der Predigt ein richtig gutes Predigt-Nachgespräch. Und es gibt einen Punkt, den ich in der Predigt so nicht drin hatte, den ich aber auch dazu sagen will. Zum einen, dieser Text, wir werden ihn uns gleich im Detail nochmal Stück für Stück anschauen, aber dieser Text ist auch hat Symbolcharakter, weil er etwas darüber aussagt, wie das Wesen Gottes ist. Man muss wissen, zur Zeit, als Abraham gelebt hat, war es gang und gäbe, dass es Menschenopfer gab, dass Leute ihre Kinder oder andere Menschen, Gefangene oder wen auch immer, geopfert haben, um die Götter milde zu stimmen. Und dieser Text ist die Geschichte, die aussagt, dass das Volk Israel keine Menschenopfer bringen soll, dass Gott keine Menschenopfer möchte. Das ist die Symbolik, die mit dieser Geschichte auch in Verbindung steht. Das war mir einfach wichtig, noch am Anfang zu sagen. Das macht die Geschichte nicht unbedingt leichter, aber es war mir wichtig zu erwähnen. Ja, zurück zu unserem Text. Das ist echt eine krasse Geschichte. Gleich zwei Untaten werden in dieser Geschichte geschildert. Zum einen haben wir das Bild eines Gottes, der sich ja scheinbar einen Spaß draus macht, mit seinen Geschöpfen zu spielen. Einen Gott, der grausam mit den Gefühlen von Eltern spielt. Und wir haben einen fanatischen religiösen Freak, der so gehorsam diesem Gott zu sein scheint, dass er alle Menschlichkeit und Liebe aus seinem Leben verbannt. Da kann es einen schon gruseln. Und doch ist diese Geschichte Teil der Heiligen Schrift. Ja, sie ist sogar ein ganz zentraler Teil der Geschichte von Gottes Volk und damit auch von uns als Christen. Ich möchte gleich am Anfang sagen, ich werde diese Spannung nicht ganz auflösen können. Es werden Fragen offen bleiben. Ich habe vielleicht die ein oder andere Erkenntnis in der Vorbereitung gewonnen, aber ich muss auch sagen, ich kämpfe immer noch selber mit diesem Text und wie ich ihn mit meinem Gottesbild vereinbaren kann. Aber ich denke, das ist der Charakter dieser Geschichte. Diese Geschichte ist aufgeladen mit Spannungen. Wir werden konfrontiert mit einer zerstörerischen Kombination aus Religiosität, Gewalt und blindem Gehorsam. Und gleichzeitig ist es die Geschichte von großem Vertrauen, von erneuter Verheißung. Und es passiert an einem Ort, den Abraham nennt, der Herr sieht. Wie passt es zusammen? Ich glaube, diese Geschichte ergibt nur Sinn, wenn man sie von ihrem Ende her betrachtet. Wenn man weiß, wie die Geschichte ausgeht, verändert das den Blick auf die Ereignisse. Als Predigttext für heute ist 1. Mose 22, 1 bis 14 angegeben und die Verse 15 bis 19 stehen in Klammern dahinter. Und doch glaube ich, dass sie der Aussichtspunkt sein müssen, von dem man die Geschichte aus betrachtet. In den Versen 15 und bis 19 bekräftigt Gott nochmal seine Verheißung gegenüber Abraham und auch gegenüber Isaak. Es ist diese gute Verheißung, bei der es darum geht, Leben zu schaffen und Menschen zu segnen, die die Basis sein muss für die Interpretation eines so schwierigen Textes. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, wir müssen die Geschichte von hinten lesen, gehe ich sie mit euch von vorne durch. Ihr habt die Geschichte ja schon gehört, ihr wisst, wie sie ausgeht. Deswegen wollen wir uns den Text jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe mir drei Themen rausgegriffen, die für mich in diesem Text vorkommen. Zum einen die Sache mit der Versuchung, zweitens der Glaube Abrahams und drittens, namensgebend für diese Predigt, der Wille Gottes. Zuerst die Sache mit der Versuchung. Ich lese den Anfang der Geschichte nochmal vor. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Eine ziemlich krasse Ansage. Gott spricht Abraham direkt an und sagt ihm, nimm deinen Sohn, nicht nur irgendeinen, deinen einzigen Sohn, der dir noch bleibt. Und um es dir besonders schwer zu machen, ich weiß, wie lieb du ihn hast. Geh hin und töte ihn für mich. Wir wollen uns gleich Abrahams Reaktion darauf anschauen, aber zuerst ein Wort zu dem allerersten Satz. Da stellt Gott Abraham auf die Probe. Gott prüft Abraham. Luther übersetzt es mit in Versuchung führen. Ich finde, auf die Probe stellen ist die bessere Übersetzung, denn mit in Versuchung führen verbinde ich eher eine Falle stellen. Und das sehe ich in diesem Text nicht. Ich glaube nicht, dass Gott Abraham eine Falle stellt, sondern er stellt ihn vor eine Entscheidung. Er führt ihn nicht hinterlistig oder hinterhältig an seinen schwachen Punkt und will ihn reinlegen, sondern er sagt ihm geradeaus, worum es geht. Nun, jetzt ist es mit der Versuchung oder der Prüfung so eine Sache. Stellt Gott uns auf die Probe? Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest. Ich persönlich tue mir schwer darauf, eine Antwort zu finden. Vor einiger Zeit stand einmal in der Diskussion, die Übersetzung des Vaterunsers anzupassen. Da gibt es ja die Zeile, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und über diese Zeile ist eine Diskussion entbrannt, ob tatsächlich Gott es ist, der uns in Versuchung führt, der uns aktiv versucht, um unseren Glauben zu prüfen zum Beispiel. Als alternativer Vorschlag kam dann, glaube ich, sogar vom Papst die Formulierung und führe uns in der Versuchung. Nun, unser Text hier ist ziemlich eindeutig. Gott stellt Abraham auf die Probe. Also muss es irgendwie aktiv von Gottes Seite gewollt worden sein. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Gott jemand ist, der Spielchen mit uns Menschen spielt. Ich kann diese Spannung nicht ganz auflösen zwischen dem liebenden Gott, der uns auswendig kennt, der uns besser kennt als wir selber, und dem Umstand, dass er Abraham in schwierige Situationen hineinbringt oder sie zumindest bei uns zulässt. Und ich glaube, dass wir auch diesen Konflikt nicht auflösen können. Das ist wie die Frage nach dem Leid und nach dem Sinn des Leides. Wir können unsere Vorstellung von dem, wie Gott sein sollte, in unseren Gedanken und dem, wie Gott tatsächlich ist, durch das Zeugnis der Schrift oder durch unsere eigenen Erfahrungen, können wir nicht immer miteinander vereinbaren. Ich kann nur mutmaßen über die Gründe Gottes, warum er Abraham hier versucht. Aber ich möchte euch zumindest einen Vorschlag geben, dieser Spannung ein bisschen zu begegnen. Ich glaube nicht, dass Gott Abraham nochmal testen wollte und dass er sich unsicher war, ob er vielleicht nicht doch den Falschen ausgewählt hat für diese Verheißung. Ob Abraham vielleicht nicht doch der Richtige, nicht doch der Falsche war. Ich glaube, Gott wusste, wie Abraham sich entscheiden würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Prüfung den Glauben von Abraham nochmal gefestigt hat. Abraham wusste danach, Gott hält wirklich seine Verheißung. Das, was Gott ihm verheißen hat, stimmt. Vielleicht musste er so eine Erfahrung machen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, dass diese Prüfung für Abraham gute Frucht getragen hat. Wie gesagt, die Frage, ob Gott und auf welche Weise er uns Menschen tatsächlich aktiv in Versuchung führt oder unseren Glauben auf die Probe stellt, kann ich nicht beantworten. Also stellt mir die Frage bitte auch nicht im Kreuzverhör. Aber eine Sache ist mir dabei wichtig zu sagen. Wenn du in einer schweren Zeit bist, wenn du viel Leid erlebst gerade oder dich auf die Probe gestellt fühlst, dann ist diese Sichtweise, dass Gott dich in Versuchung führt, nicht für dich. Das ist auch nichts, was wir unseren leidenden Geschwistern sagen sollten, vielleicht in bester Absicht. Aber zu jemandem zu gehen, der jemanden verloren hat, der in einer Ehekrise steckt, der in einer Glaubenskrise steckt und an seinem Glauben zweifelt, und demjenigen zu sagen, Gott stellt dich auf die Probe, also halte besser durch, das ist der pure Spott. Und das ist überhaupt nicht das, was solche Menschen in dem Moment an Botschaft brauchen. In dieser Situation ist der Vorschlag von Papst Franziskus die viel bessere Botschaft an die Menschen. Gott ist mit dir in deinem Leid. Ich finde Abrahams Reaktion ganz am Ende unseres Predigttextes einen heilsamen Blick auf die entfaltete Geschichte. Abraham nennt den Ort, an dem diese Prüfung für ihn vonstatten gegangen ist, im Nachhinein der Herr sieht. Und das ist das, was ja eine heilsame Perspektive in dem Leid ist, finde ich zumindest. Gott ist nicht irgendwo fern und spielt mit uns, sondern er sieht uns und kennt uns. Und das ist die Botschaft, die Menschen, die gerade schwere Zeiten durchmachen oder die sich auf die Probe gestellt fühlen, hören müssen. Die Erkenntnis, dass eine gewisse Zeit eine wirkliche Prüfung vielleicht auch für den eigenen Glauben war, kann im Nachhinein stärkend und ermutigend sein. Aber nicht in dieser Zeit. In dieser Zeit der Prüfung sollen Menschen merken, Gott ist bei ihnen, er sieht sie in ihrem Leid, in der Herausforderung. Erstes Thema, die Sache mit der Versuchung. Das zweite Thema, der Glaube Abrahams. Abraham wird ja oft als Glaubensvorbild genannt. Nicht nur von uns heute, sondern auch in der Bibel finden wir immer wieder Abraham als Glaubensheld. Ja, Paulus schreibt immer wieder von ihm. Und das alles zu Recht. Abraham hat Gott total vertraut. Er ist aus seiner Heimat gegangen, hat alles zurückgelassen und ist Gottes Verheißung gefolgt. Abraham hat Gott geglaubt, dass er ihm vertrauen kann und dass er gute Absichten mit Abraham und seiner Familie hat. In unserer Geschichte scheint es im ersten Augenblick so, dass dieses Vertrauen umgeschlagen hat in blinden Gehorsam. In fanatischen Gehorsam. Die Aufforderung Gottes macht überhaupt keinen Sinn. Sie wäre eigentlich der Beweis, dass man Gott nicht vertrauen kann. Gott hatte Abraham versprochen, dass aus seinem Sohn Isaak viele Völker hervorgehen werden. Das ist dieses ursprüngliche Vertrauen, das Abraham so oft angerechnet wird. Und jetzt soll dieser gleiche Gott sagen, töte deinen Sohn, auf dem diese Verheißung liegt. Wie sinnbefreit ist das? Spätestens jetzt hätte Abraham sagen müssen, na gut, also der Gott, der mir die ursprüngliche Verheißung gegeben hat, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber seine Reaktion ist anders. Und ich glaube nicht, dass es blinder Gottesgehorsam ist, der Abraham dazu bringt, Folgendes zu tun. Ich lese nochmal weiter in unserem Predigtwort. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Und der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher sagt man noch heute, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Diesen Abschnitt lohnt es sich, glaube ich, genauer anzuschauen. Daran kann man einige Dinge festmachen, über manches kann man auch spekulieren, manches bleibt auch einfach offen. Eine Frage, die sich für mich stellt, ist, hat Abraham gelogen? Abraham macht im Laufe dieses Abschnitts zwei Aussagen, die ein bisschen zweifelhaft sind. Ich möchte diese Aussagen kurz einzeln erwähnen und dann zwei vielleicht ein bisschen gegensätzliche Theorien dazu erklären. Die erste Aussage tätigt Abraham gegenüber den beiden Knechten, die mitgekommen sind. Er sagt, ich und der Knabe, wir gehen hin, wir gehen auf den Berg, beten oben an und dann kommen wir wieder zurück. Wir. Die zweite Aussage tätigt Abraham direkt gegenüber seinem Sohn. Isaak fragt ihn nach dem Opfertier. Und Abraham sagt ihm, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Für mich stellt sich die Frage, was hat Abraham gedacht? Von der einen Seite betrachtet könnte man sagen, Abraham war davon überzeugt, dass er Isaak töten wird, dass er ihn töten muss. Aber er wollte nicht, dass seine Männer oder Isaak selbst ihm einen Strich durch die Rechnung machen und Isaak davonläuft oder die Knechte ihn beschützen. Und deshalb lügt er einfach. Ich meine, so weit hergeholt finde ich den Gedanken nicht. Wie oft drehen wir selber ein bisschen an der Wahrheit, damit die Dinge so laufen, wie wir es haben wollen oder damit wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Das ist die eine Perspektive auf Abraham und seine Gedanken. Er wollte Gott gehorchen, deshalb hat er den beiden Männern und Isaak nicht die Wahrheit gesagt, damit er oben Isaak auf dem Berg opfern kann. Nun gibt es noch eine andere Perspektive und ich bin ehrlich gesagt etwas erstaunt darüber, diese Perspektive noch nie wirklich in einer Predigt über diesen Text gehört zu haben. Und zwar, und so meine Gegenthese zu dieser ersten Perspektive, Abraham meint alles genau so, wie er es sagt. Er schwindelt nicht. Auch zu Isaak sagt er, was er in dem Moment tatsächlich denkt. Ich glaube, dass Abraham, als er sich von seinen Männern verabschiedete, tatsächlich der festen Überzeugung war, dass er zusammen mit Isaak wieder zurückkommen wird. Ich stelle mir das in etwa so vor, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, das ist keine Auslegung der Schrift mit Wahrheitsanspruch oder so, aber es ist heute ein bisschen theoretischer, die Predigt, aber ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also, folgende Überlegung zu den Ereignissen. Abraham hört diesen Ruf oder diesen Auftrag Gottes. Geh hin und opfere deinen Sohn. Abraham weiß aber auch, dass Gott ihm die Verheißung gegeben hat, dass er ein Vater vieler Völker sein wird. Und dass diese Verheißung auf seinem Sohn Isaak liegt. Und, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Abraham weiß auch, dass Tote keine Kinder zeugen können. Jetzt ist Abraham in der schwierigen Lage, zum einen die Verheißung Gottes zu kennen, und dieser offensichtlich bedingungslos zu vertrauen und zum anderen diesen Auftrag Gottes zu bekommen. Und in seiner Reaktion, glaube ich, liegt genau der entscheidende Punkt, warum Abraham so als Gott, als Glaubensvorbild geschätzt wird. Abraham weiß, dass sein Sohn leben wird und Kinder kriegen wird. Und gleichzeitig vertraut er Gott und folgt seinem Ruf. Abraham macht sich auf den Weg, ohne zu wissen, wie Gott die Situation lösen wird. Aber er weiß, dass er Gott vertrauen kann und dass Gott einen Weg finden wird. Abraham hat noch nicht alle Antworten, aber er macht sich auf den Weg. Abraham, Isaak und die zwei Männer ziehen los. Und als sie an dem Berg sind, weiß Abraham, dass er zusammen mit Isaak wieder zurückkommen wird. Ist ja klar, Isaak muss irgendwie leben. Abraham weiß nicht, was oben auf dem Berg passieren wird. Aber er ist davon überzeugt, Isaak kommt mit Leben zurück. Daher die ehrliche Aussage, wir gehen hoch, beten an und kommen wieder runter. Auf dem Weg nach oben wird er von seinem Sohn angesprochen. Und auf die Frage, wo denn das Opferschaf ist, gibt Abraham seinem Sohn einfach die Theorie, die These weiter, die er in dem Moment im Kopf hat. Er sagt, naja, Gott wird sich schon was ausdenken. Gott wird sich schon den Schaf bemühen. Und dann wird die Situation ja immer heißer, weil es ist ja noch kein Schaf da und Gott greift noch nicht ein. Abraham hört noch nichts von ihm. Also macht er weiter mit dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und als Isaak auf dem Altar liegt, haben wir keinen Dialog zwischen ihm und seinem Vater. Aber ich glaube, Abraham hatte folgende Gedanken. Selbst wenn ich Isaak jetzt töte, wird Gott an seiner Verheißung festhalten. Und zwar wie? Offensichtlich wird er Isaak wieder auferwecken. Schließlich muss er weiterleben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Abraham diese Überzeugung hatte. Dass es kein blinder Gehorsam war, sondern er wusste, selbst wenn ich meinen Sohn töte, Gott weckt ihn wieder auf. Es ist immer noch eine schreckliche Vorstellung, dass sein Vater bereit ist, sein Kind zu töten, weil Gott es ihm gesagt hat. Aber ich muss sagen, dieser Gedanke, Abraham war davon überzeugt, dass Gott Isaak wieder auferwecken würde, macht es zumindest ein bisschen erträglicher. Diese Theorie, was Abraham in dem Moment wohl gedacht haben mag, kommt nicht von mir. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Und als ich das erste Mal von dieser Theorie gehört habe, da dachte ich mir, ja, schön und gut, klingt ja nett, aber steht halt nicht im Text. Nirgendwo lesen wir davon, dass Abraham das glaubt, dass Gott Isaak wieder auferwecken wird. Zumindest nicht in diesem Text. Aber diese Theorie oder diese Perspektive, die gibt es anscheinend schon sehr lange. Und es gibt mindestens eine weitere Person, die von dieser Theorie ziemlich überzeugt war. Ich weiß nicht genau, wer diese Person ist. Das ist nicht ganz bekannt. Viele Theologen streiten sich drüber. Aber diese Person hat ein Buch geschrieben, nämlich den Hebräerbrief. Und im Hebräerbrief heißt es folgendermaßen, Hebräer Kapitel 11, um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Ich muss zugeben, ich habe diese Stelle vom Hebräerbrief noch nie so bewusst gelesen. Und ich musste erstmal in der Studienbibel nachschlagen, ob hier nicht irgendein Übersetzer vielleicht ein bisschen zu viel in den Text reininterpretiert hat. Aber das ist tatsächlich, was da steht. Abraham war überzeugt davon, dass Gott von den Toten auferwecken kann. Und deswegen halte ich diese zweite Perspektive für äußerst sinnvoll. Was Abraham in dieser Geschichte also auszeichnet, ist nicht sein Gehorsam um jeden Preis, vor keiner Brutalität zurückschreckend, für Gott über Leichen gehend. Es ist keine gruselige Religiosität, sondern es ist das Vertrauen, dass Gott seine Zusagen halten wird und der Glaube daran, dass Gott Mittel zur Verfügung stehen, um diese Zusagen wahr werden zu lassen, unabhängig von dem, wie unser Weg momentan ausschaut. Ich sag's nochmal. Das, was Abraham hier auszeichnet, ist das Vertrauen, dass Gott seine Zusagen halten wird und der Glaube daran, dass Gott Mittel zur Verfügung stehen, um diese Zusagen wahr werden zu lassen, unabhängig davon, wie der Weg momentan ausschaut. Diese Sichtweise auf den Text hat mir persönlich auf jeden Fall geholfen, damit ein bisschen Frieden zu schließen. Ich hoffe, einigen von euch hilft es vielleicht auch. Und schließlich, so der Titel dieser Predigt, der Wille Gottes. Ich lese noch den restlichen Abschnitt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Ich habe eingangs gesagt, dass diese letzten Verse der Aussichtsturm sein müssen, von dem man diese Geschichte betrachtet. Diese Verse bringen mein Gottesbild, das vielleicht etwas in Schieflage geraten ist von den Ereignissen davor, wieder in die richtige Richtung. Mit diesen Worten erklärt Gott nochmal seine Absicht, seinen Willen gegenüber Abraham. Gott hat etwas Gutes mit ihm vor, etwas sehr Gutes sogar. Gott ist ein Gott, der die Menschen segnen will und der ihnen Leben schenken will. Gottes Wille ist es, dass durch Abraham und seine Nachkommen, durch das Volk, das Gott sich dadurch auserwählt, alle Völker auf Erden gesegnet werden. Diese Verheißung ist der Start von der großen Rettungsgeschichte Gottes gegenüber seiner Schöpfung und ganz besonders uns Menschen. Und diese Geschichte gipfelt in Jesus Christus und hat bis heute noch Bestand. Auch wir sind Teil dieses Volkes, dieser Verheißung. Gottes Wille ist Errettung. Er steht zu seinen Verheißungen, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Gottes Wille ist Leben. Und damit möchte ich schließen. Es ist eine Geschichte, die herausfordert. Es zeigt uns, nicht alles an Gott können wir verstehen. Etwas bleibt geheimnisvoll, fühlt sich fern an vielleicht oder fremd. Doch Gottes Absichten mit dieser Welt und mit dir und mit mir sind gute Absichten. Gott hat das, was er von Abraham gefordert hatte, selbst erlebt. Auch er ist mit seinem Sohn einen Hügel hinaufgestiegen. Auch sein Sohn wurde festgebunden an Holz. Und er hat seinen Sohn tatsächlich als Opfer hingegeben für die vielen. Durch seinen Sohn geht diese Verheißung gegenüber Abraham in Erfüllung. Ein Segen für alle Völker dieser Erde. Und auch diese Geschichte von Jesus ist skandalös. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen Unsinn, schreibt Paulus an die Korinther. Und doch ist es genau dieser Skandal, der uns von der Macht des Todes bewahrt. Wir dürfen uns Gott anvertrauen, denn sein Wille für uns ist gut. Amen.